Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Scheint die Sonne hier in mein Arbeitszimmer hinein und ich hoffe, dass ich die gute Laune zu euch nach Hause übertragen kann. Schön, dass ihr mit dabei seid bei der nächsten Folge von Kreisab. Heute geht es thematisch rund. Wir haben jede Menge zu bieten, das glaube ich zumindest. Im zweiten Teil der Sendung begrüße ich den Kollegen Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt. Worum geht's da? Es geht gar nicht so richtig ums Sportliche. Aber er hat gesehen, dass ein Solinger Schiedsrichterpaar in der zweiten Bundesliga der Frauen eine Solinger Mannschaft gepfiffen hat. Und das hat seinen journalistischen Ehrgeiz geweckt. Und dann hat er sich mal erkundigt bei Jutta Ehrmann, der Leiterin des DHB Schiedsrichterwesens. Und mit der Antwort war er nicht so ganz zufrieden. Und was daraus wurde, das bespreche ich mit ihm. Und wir sprechen auch über den achten Mann des VfL Lübeck-Schwartau im Spiel gegen Elbflorenz. Das ist schon ein paar Tage her. Aber trotzdem wollen wir das thematisieren. Und im Interview der Woche geht es um Hasskommentare. Bayer Leverkusen hat in der Handball-Bundesliga der Frauen am vergangenen Mittwoch den ersten Punkt der Saison geholt. Aber sie haben in den letzten zwei Minuten eine 3-Tore-Führung verspielt. Und dann hat der ein oder andere, und das sage ich jetzt so deutlich, Idiot, sich nicht im Griff gehabt und hat Kommentare geschrieben, jenseits von Gut und Böse. Ich begrüße Annika Ingenpass. Sie ist mittlerweile auch ja noch aktiv, aber trotzdem sportliche Leiterin, noch nicht mal 30 Jahre alt, hat jetzt kurzfristig diese Rolle übernommen und sie spricht darüber, was das mit der Mannschaft macht, wie sie das wahrgenommen haben und so weiter und so fort. Aber zunächst mal sage ich Hallo und herzlich willkommen an Finn Ole Martins von Dein. Moin vom.
Ich grüße dich, moin. Das ist ja Wahnsinn, was du da erzählst. Das ist ja unfassbar.
Ja, du solltest es dir anhören. Also die Kommentare habe ich zitiert und das ist nicht jugendfrei. Also das ist wirklich unfassbar und unfassbar ist natürlich auch die Nummer mit den Schiedsrichteransetzungen. Wir gehen da gleich auch noch auf eine ganz, ganz aktuelle Nummer ein. Aber eigentlich habe ich dich eingeladen, um über die Partie Melsung gegen Kiel zu sprechen. Dann hast du mich gefragt, ja, sagen wir noch was zu Lemgo gegen Flensburg, das machen wir auch noch. Und ich werde noch ein bisschen was sagen zu den tollen Erfolgen der deutschen Mannschaften in der European League der Frauen und auch in der Champions League bei den Frauen. Da gab es nämlich viel Gutes zu berichten am Wochenende. Aber wir starten mit Melsung gegen Kiel. Und meine Erwartungshaltung war ein enges Spiel auf Augenhöhe, sehr intensiv, sehr physisch. Und genau das haben wir bekommen.
Absolut. Tatsächlich habe ich unter der Woche gedacht, dass es Kiel jetzt nicht sehr deutlich ziehen wird, aber Kiel auch insbesondere nach der Nordderby-Niederlage wird wirklich getriezt sein. Und dann kristallisierte sich ja im Laufe des Freitags raus, dass Elver Örnjonsson zurückkehren würde bei der MT. Und dass Emil Madsen nicht mitgefahren ist nach Kassel. Der hatte sich einen Infekt zugezogen. Und dann habe ich Ähnliches gedacht wie du. Also das kann jetzt wirklich nicht der Gamechanger sein, aber ich habe auch ein wirklich spannendes, enges Spiel erwartet. Und dann, als vor dem Spiel noch die Nachricht kam, Andreas Wolf, dem ging es auch nicht so gut. Der hatte auch keine gute Nacht. Also hörte sich so an, als würde bei den Kielern da etwas rumgehen, infektmäßig. Da hast du schon gemerkt, weil natürlich auch klar ist, das läuft auf ein Torwartduell möglicherweise hinaus, Simic versus Wolf. Wer erwischt da den besseren Tag? Dann hat Mirkwa begonnen. Simic kam sofort gut rein. Das hat dann auch die Erwartungshaltung in Richtung fast schon Melsung wieder gedrückt, ne?
Ja, ich meine, mit Erwin Jönsson muss man auch sagen, war der Schlüsselspieler vielleicht bei Melsung wieder zurück. Und man hat ja auch direkt gesehen, was er für einen Unterschied macht.
Vor allem hinten in der Abwehr. Das muss man wirklich sagen. Und gibt Parondo mehr Optionen. Vorne hat er ein bisschen gebraucht, fand ich. Da hat er noch leichte Streuung drin sozusagen. Aber auch das hat was dann natürlich mit der Mannschaft gemacht. Ich finde, Melsung hat sich hinten in der Abwehr ein bisschen sortieren müssen. Das ist ja wirklich so, dass Parondo da ständig das Personal auch durchtauscht. Baroufet hat gefühlt auf allen Positionen mal gedeckt. Aber nach 20 Minuten hatten sie den Schlüssel raus und dann hatte Kiel auch große Probleme. Der THW kam ja gut in dieses Spiel rein, führte zweimal sogar mit 3 Toren und dann hat Melsung hinten sich eingegroovt und Kiel hatte größere Probleme und dann wurde es ein offenes Match und deswegen hatte ich für diese zweite Halbzeit nur Liebe. Das war ja wirklich eine wirklich Abwehrschlacht, ein Abnutzungskampf ein Aufreibungskampf, egal was du sagen möchtest, es trifft alles zu und hat wirklich großen Spaß gemacht. Es war im Grunde Handballschach, das war was für Taktikfreaks.
Ja, das finde ich auch und das mag ich ja sehr. Was hat denn der THW, weil du eben gesagt hast, sie haben zweimal mit 3 Toren geführt, in dieser Anfangsphase so gut gemacht? Oder lag das daran, dass Melsung erst reinkommen musste?
Ich glaube, die Mischung ist es natürlich. Beides trifft zu. Sie mit Chelsea im Grunde ein Stück weit im Spiel zu Beginn. Also da führte Kiel mit 5-2 und Sie mit hatte schon 3 Paraden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der war ja von Beginn an ein wichtiger Faktor. Die Kieler haben hinten in der Abwehr guten Zugriff gehabt. Da hat Melsung auch vorne noch nicht die nötige Breite im Spiel gehabt. Mir ist auch eine Szene noch im Kopf. Da wird Christopanz bearbeitet von Wienzek und dann geht es in den Tempo-Gegenstoß und Schieber Goethe trifft zum 5-2. Das war so eine Beispielszene, dass Kiel plötzlich auch ins Tempo kam, was ihnen ja im Nordderby beispielsweise komplett abhanden gekommen war. Und ich finde aber, dass Kiel einfach eine überragende Abwehr in der Anfangsphase gestellt hat. Und hinten raus war es die MT, die über ihre Abwehr das Spiel gewinnt. Das hat sich im Laufe des Spiels gedreht. Erst in der Crunch-Time sozusagen hat es dann den Ausschlag gegeben. Es war ein Spiel zweier fantastischer Abwehrreihen, die auch statistisch die beiden besten Defensivreihen der Liga sind. Und beide hatten was gut zu machen, hast du gemerkt. Melsung Woche vorher 42 Gegentore in Hamburg kassiert, der höchste Wert seit 2009. Und die Kieler haben 36 Gegentore in Flensburg kassiert. Also beide haben etwas gut zu machen, das hast du gemerkt. Das haben sie auch getan. Und am Ende war es dann wirklich Simic plus Abwehr von Melsung, was in der Crunch-Time den Ausschlag gegeben hat. Und deswegen sage ich nicht, Kiel hat dieses Spiel verloren, sondern ich sage, Melsung hat dieses Spiel ganz klar gewonnen.
Ich möchte mit dir mal auf den Faktor Halle eingehen. Jetzt ist es ja so, die Spieler, die spielen trotzdem auf 40 mal 20 Metern und die Fans stehen auch nicht auf der Platte. Ich glaube, für ein Auswärtsteam ist es trotzdem geil, in so einer Atmosphäre zu spielen und auch gegen die Zuschauer sozusagen anzuspielen. Also mich würde das enorm pushen und motivieren und meine Leistung eher fördern. Ich glaube, dass das auch bei ganz vielen Spielern auf diesem Niveau tatsächlich so ist. Aber auf der anderen Seite pusht das vielleicht die Heimmannschaft noch mal einen Ticken mehr. Würdest du mir da zustimmen, auch wenn man sieht, dass Melsung in dieser Saison alle Spiele zu Hause gewonnen hat?
Ja, das ist wirklich brutal, ne? 12 Siege aus 12 Spielen. Wahnsinn. Und das ist ja auch letzte Saison schon so gewesen, wo sie kurz vor Schluss zwar gegen Wetzlar noch verlieren zu Hause, aber den Rest ja auch ungeschlagen absolviert haben. Das ist ein großer Faktor. Ich finde das Publikum in Kassel wirklich besonders, weil es sehr fair ist und trotzdem die Mannschaft unglaublich pusht. Also es ist jetzt nicht so, dass der THW da mit vielen Pfiffen empfangen wurde, sondern im Gegenteil, es war eher eine positive Stimmung der eigenen Mannschaft gegenüber und ist nicht ins Negative gegenüber der Gastmannschaft geschwappt. Das finde ich immer ganz besonders, wenn du solche Hallen hast. Und das ist in Kassel eben auch der Fall. Und von der Lautstärke her, muss ich sagen, war es aber trotzdem noch mal ein Stück mehr als das, was die MT sonst abliefert in der eigenen Halle. Das ist wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr laut gewesen. Ich habe beispielsweise bei den Auszeiten in der Halle fast kein Wort verstanden. Und dann während des Spiels erst recht gar nicht, als Morawski die beiden 7 Meter wegnimmt von Kiel in der Schlussphase. Jetzt bemühe ich die Phrase, flog das Dach weg. Und ja, also kann ich nur bestätigen, was du sagst. Dieser Heimvorteil ist natürlich auf Seiten der MT. Aber da, wenn wir nachher über Flensburg sprechen, kannst du es auch über die Flensburger Arena sagen. Die SG zu Hause ja auch extrem stark. Dieser Heimvorteil ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Sagt sich immer so leicht, aber das zeigt sich ja auch unten im Tabellenkeller, frisch auf Göpping, holt seine Punkte alle zu Hause. Also muss man ja auch einfach mal sagen.
Ja, und ich habe zuletzt das Heimspiel der Göppinger gegen Flensburg kommentiert und muss sagen, da in Göppingen ist schon eine sehr spezielle Atmosphäre und ich kann absolut verstehen, warum die da deutlich besser agieren, als das auswärts der Fall ist. Was machen wir jetzt am Ende mit diesem Ergebnis? 27-22, also sprich Melsung 2 Punkte mehr auf dem Konto, aber Kiel hat 2 Minuspunkte mehr auf dem Konto. Und wenn wir auf die Tabelle schauen, ist das relativ deutlich jetzt, weil es liegen zwischen beiden Mannschaften nun 4 Punkte. Kiel hätte aufschließen können. Und ich sag dir ganz ehrlich, für mich sieht es danach aus, als hätte Kiel keine guten Chancen mehr, noch in die Champions League zu kommen. Die Füchse sind 5 Punkte weg und Magdeburg hat ja auch 3 Minuspunkte weniger auf dem Konto. Also das sieht schlecht aus für die Zebras. Noch ein Jahr ohne Champions League?
Der Druck dahingehend ist natürlich jetzt größer geworden, aber das liegt auf der Hand nach dieser Niederlage. Trotzdem würde ich in dieser Liga überhaupt gar nichts abschreiben. Die Füchse müssen bald noch nach Kiel. Jetzt kann man auch sagen, na gut, ist aber direkt nach dem Final Four auf dem Mittwoch, schwierig für den THW dann auch und die Füchse haben über eine Woche Zeit, sich darauf vorzubereiten. Ja, aber es ist sowieso alles noch sehr viel Spekulation. Fakt ist, diese Niederlage schmerzt Kiel mehr, weil für die MT-Melsung, finde ich, hat sich wenig geändert. Die wurde ja in den Tagen vorher fast schon rausgeschrieben aus allem, aus der Meisterschaft, aus dem Champions-League-Kampf, weil da hatten sie nur eine Niederlage mal in Hamburg kassiert. Die war natürlich brutal, keine Frage, aber sie sind ja weiterhin voll in der Verlosung vor diesem Spiel gewesen und jetzt nach diesem Spiel erst recht. Für die MT ist es vor allem ein Sieg für den Kopf, um zu zeigen, wir waren nie weg, wir sind da, wir sind da mittendrin und die MT darf auf gar keinen Fall unterschätzt werden, insbesondere mit dieser angesprochenen Heimstärke. Aber für die Kieler schmerzt diese Niederlage natürlich unfassbar, denn damit rückt auf jeden Fall mal eine Titelchance in weite Ferne. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Aber im Kampf um die Champions League würde ich sie weiterhin auf gar keinen Fall abschreiben. Aber die nächsten Spiele, insbesondere zu Hause jetzt gegen Gummersbach und dann nach dem Final Four gegen die Füchse, die werden der Fingerzeig dann sein.
Es geht für die MT in der Liga am kommenden Wochenende nach Bietigheim und ich würde mich schwer wundern, wenn sie da Punkte liegen lassen. Dann empfangen sie den VfL Gummersbach nach dem Final Four, dann geht's nach Erlangen zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr machbares Programm und wenn jetzt auch die Verletzten nach und nach wieder mit dabei sind, dann ist die Qualität dieser Mannschaft halt auch extrem groß und von wegen da sein oder weg sein. Was machen wir denn jetzt mit der SG Flensburg-Handewitt, die gut in das Spiel in Lemgo reingekommen ist, um dann komplett auseinanderzubrechen? Also das ist eigentlich das, was mich am meisten erstaunt.
Das war wirklich Wahnsinn. Du konntest sehen, wie dieses Spiel kippt. Du konntest es sehen und musstest es erst einmal begreifen. Und damit meine ich gar nicht nur taktisch, weil Lemgo hat in der Anfangsphase keinen Zugriff bekommen, vorne einfache Fehler gemacht und Flensburg hat das natürlich eiskalt bestraft, kam sofort in die Tempo-Gegenstöße rein und nach 8-9 Minuten nimmt Florian Kehrmann seine Auszeit, stellt um, lobt die Abwehr hinten, hat auch gesagt nach dem Motto, wenn Flensburg in den Positionsangriff kommt, wenn wir ihnen das Tempo nehmen, dann haben wir sie und dann spielt er ja vorne, was Lemgo ja in letzter Zeit öfter schon auch getan hat, mit einem verkappten Kreisläufer quasi als vierten Rückraumspieler. Und das hat Lemgo stark gemacht und das scheint Flensburg, was heißt es scheint, es hat Flensburg Probleme gemacht, große Probleme. Und was mich aber so überrascht hat, ist nicht das Taktische, sondern dass Flensburg nach einem Sieg im Nordderby, wo du sagst, ah, jetzt vielleicht nochmal ein Turnaround in dieser Saison, jetzt mal Ruhe reinbekommen in die ganze Geschichte. Und nach einem guten Start auch noch in Lemgo, sie lagen ja nicht 0-5 zurück, im Gegenteil, sie haben 5-1 geführt, dass die aufgrund von einigen taktischen Anpassungen des Gegners aber plötzlich merken, wir haben da keine Antwort drauf und emotional komplett einbrechen. Es war ja von jetzt auf gleich ein ganz anderes Gesicht und machen vorne einfache Fehler, werfen Bälle weg. Es hat gar nichts mehr funktioniert. Und dann nehmen sie auch zwei Auszeiten, aber es geht einfach so weitergefühlt. Das sagt sich jetzt immer so leicht. Eine Geschichte, ein Spiel erzählt sich immer von hinten, aber sie hatten keine Antworten darauf. Insbesondere emotional nicht. Und das ist natürlich auch eine unfassbare Komponente, die man nicht unterschätzen darf. Flensburg hatte keinerlei Antworten in jeglicher Hinsicht.
Mir kam da gerade ein Gedanke, als du da drüber gesprochen hast und ich möchte ein bisschen weiter zurückgehen. Seitdem Simon Pitlick in Flensburg spielt, also erstmal mit dem Namen und der Qualität dieses Spielers, kam eine unfassbare Erwartungshaltung mit nach Flensburg, finde ich zumindest. Aber ich hatte von Anfang an den Eindruck, weil man ja gesagt hat, boah, Pitlick, Gottfriedsson und dann noch Kai Smietz, das ist ja ein mega Rückraum, ist es auch. Aber Gottfriedsson und Pitlick, da hat es nie richtig Klick gemacht, weil die von ihrer Spielweise, meiner Meinung nach, nicht so wirklich zusammenpassen. Und seitdem die zusammen spielen, irgendwas hakt da. Und dann kam natürlich dann auch die Nummer mit Gottfriedsson, ja, ob das in Flensburg noch so klappt, er und Krikau, das funktioniert nicht. Und jetzt ist ja auch bekannt, er geht im Sommer nach Szeged. Irgendwie habe ich das Gefühl, das zieht sich so ein bisschen durch seitdem. Und ich weiß, Simon Pitlick verletzt und so weiter und hat einige Spiele nicht gespielt. Aber siehst du das vielleicht sogar ähnlich? Stimmst du mir eventuell dazu? Siehst du das auch als Problem, dass sich vielleicht erst das Ding ab dem Sommer lösen kann, wenn da ein anderer Spieler das Kommando hat und Pitlick vielleicht komplett selbst das Kommando übernimmt oder ein anderer Spielmacher das Kommando übernimmt? Luka Witzke kommt ja nach Flensburg.
Eben, das wollte ich gerade sagen. Jein, ich glaube, dass es nicht der eine Grund ist, sondern es sind ganz, ganz viele Bausteine. Erstmal ist da ganz, ganz viel Unruhe drin von Beginn an in der Saison. Und mein großes Fragezeichen ist die Konstanz. Sie sind ja punktuell immer in der Lage, überragende Leistung zu liefern. Sie gewinnen zu Hause gegen Melsung. Ich bin auswärts in Göppingen unentschieden und kommen nicht auf ihr Top-Level. Sie gewinnen zu Hause gegen Kiel und gehen so unter in Lemgo. Das jetzt mal als Beispiel. Und auch, klar ist Püttlik momentan verletzt, aber in der Hinrunde, auch in Top-Besetzung zeitweise, hatten sie auswärts immer wieder Schwächeperioden und kommen nicht auf dieses konstante Niveau. Und das brauchst du ja einfach in dieser Liga. Das ist ja gar kein Geheimnis. Ich glaube, dass in Flensburg gerade ganz, ganz viele Dinge zusammenkommen. Das ist die Unruhe auch hinter den Kulissen. Gegipfelt ist das Ganze in dem Trainerwechsel. Dann gibt es auch Unruhe logischerweise daraufhin in der Mannschaft. Sicherlich sind dann auch Fragen der Spielsteuerung da ein Thema. Es sind ganz, ganz viele individuelle Klasse Spieler. Du musst sie als Mannschaft aufstellen. Das sagt sich immer so leicht, aber so ist es ja in dem Moment und das bekommt Flensburg einfach gerade konstant nicht hin. Aber wie gesagt, ich war letzte Woche in Flensburg, es war eine andere Mannschaft und es war im Grunde dieselbe Mannschaft. Wahnsinn.
Die sind aber komplett raus, was die Champions League angeht, oder? Ich meine, die haben ja nur einen Zähler weniger als Kiel.
Ja, aber wenn wir mal realistisch drauf schauen, ich weiß, eben habe ich gesagt, in dieser Liga kann man sich nicht festlegen, aber da müsste es auch bei den anderen Mannschaften schon sehr mit dem Teufel zugehen.
Glaube ich auch. Und jetzt gucken wir nochmal ganz kurz auf den internationalen Frauenhandball. Ich habe ja zu Beginn gesagt, dass das sehr erfolgreich lief an diesem Wochenende für die Handball-Bundesliga-Frauen bzw. die HBF-Vertreter. Leider ausgeschieden ist die HSG Bensheim-Auerbach gegen Dijon, weil dort eine Deutsche überragend gehalten hat, Ann-Kathrin Giegerich, mit 20 Paraden. Und die hat da unendlich viele Freie auch weggenommen. Also Bensheim hätte diesen 4-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel, den sie aus Frankreich mitgebracht hatten, locker drehen können, in Anführungsstrichen, haben sie nicht geschafft. Aber dann am Sonntag, ein super Tag aus deutscher Sicht. Die HB Ludwigsburg steht jetzt im Viertelfinale der Champions League. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und gleich zwei deutsche Teams haben sich fürs Final Four der European League qualifiziert. Der Thüringer HC, sie lagen zwar schon mit 7 Toren zurück in Valcea, hatten das Hinspiel mit 6 gewonnen, aber dann in der Schlussphase haben sie nochmal aufgedreht und sind mit dabei in Graz Anfang Mai. Und auch die Mannschaft der HSG Blomberg-Lippe. Da ging es ins 7-Meter-Werfen und da auch noch in die Extrarunde. Also nach 5-7 Metern war das Ding noch nicht entschieden und dann mit dem 7-Meter danach. Erst hatte Bera Bera aus Spanien verworfen und dann Blomberg den Siegtreffer erzielt und großer Jubel natürlich. In der Halle übrigens, wo sonst der TBV Lemgo spielt. Also für dieses Spiel, für dieses Viertelfinal-Rückspiel war Blomberg umgezogen aus der eigenen Halle, weil das Interesse auch der Zuschauer so groß war. Das sagt ja auch was aus. Also ein toller Erfolg, ein tolles Wochenende für den deutschen Frauenhandball. Und eine Sache müssen wir beide aber noch ganz kurz besprechen. Denn in Lübeck, da trug sich zuletzt ja eine Sache zu. 8 Feldspieler, da kommt gleich ein bisschen was, was das Thema angeht, noch im zweiten Teil der Sendung, habe ich ja auch eben angekündigt. Aber jetzt am Wochenende, da wurden 13 Sekunden zu viel gespielt gegen den ASV Hamm-Westfalen. Und mir geht es hier, und das möchte ich betonen, nicht um Schiedsrichterschelte oder ich möchte irgendwie herziehen über die Leute. Wir machen alle Fehler und zwar jeden Tag. Aber was ich doch schwierig finde, ist auf dem Niveau, wo wir uns bewegen, dass 13 Sekunden, und wir haben das eben extra nochmal nachgeschaut und es war tatsächlich so, einfach die Uhr nicht weiterläuft nach einer Auszeit, obwohl wieder angepfiffen wurde, ist äußerst schwierig. Und in diesen 13 extra Sekunden am Ende des Spiels dann, die zu viel gespielt wurden, hat Lübeck noch einen Treffer erzielt. Und man stelle sich nur mal vor, die bleiben in der Liga wegen der Tordifferenz und ein Tor entscheidet. Weißt du, was dann los ist?
Du sagst es ja gerade, in dem Moment trifft dann Nico Blau, glaube ich, ne, zum 28-26 und das Spiel kippt in Richtung der Lübecker. Gewinnen am Ende mit 30-26, haben erzielt kein Tor mehr. Ehrlicherweise habe ich das auch kurz vor unserer Aufnahme erst gelesen bei den Kollegen von Handballworld und dann haben wir uns das hier gerade vor unserer Aufnahme ja gemeinsam nochmal im Livestream bei deinen auch angeschaut und zurückgespult. Es wirkt jetzt gerade zumindest so, als sei es nicht nur die TV-Uhr, sondern insbesondere die Hallenuhr, die eben erst nach einer Auszeit 13 Sekunden später weiterläuft. Aber das Spiel läuft eben schon, also Auszeit. Dann geht das Spiel wieder los, Lübeck trifft und dann beginnt die Uhr erst wieder zu zählen. Mehr können wir aber auch nicht sagen. Das ist jetzt der Eindruck, der durch diese TV-Bilder entsteht. Wir wissen nicht, was die Hintergründe da sind, ob es technische Probleme gab, möglicherweise zwischen Tisch und Hallenuhr. Es ist jetzt gerade alles Spekulation in diesem Moment. Klar ist, dass es da offensichtlich wieder mal Bedarf gibt, das aufzuarbeiten, denn das kann, gebe ich dir völlig recht, natürlich große Konsequenzen und Folgen haben, so etwas. Und muss aber auch sagen, so steht es zumindest in dem Artikel, dass es von allen Seiten nach dem Spiel auch in die Richtung keine Beschwerden, keine Stellungnahmen, keine Anmerkungen sozusagen im Spielbericht gab.
Anscheinend hat es gar keiner mitbekommen. Aber, und das hört ihr dann gleich im zweiten Teil, weil das haben wir schon vorab aufgezeichnet. Ich finde, wir reden hier von der stärksten Liga der Welt und wir reden vom größten Handballverband der Welt. Und nochmal, es können Fehler gemacht werden. Anscheinend haben wir aber gar keine Möglichkeit, auch im Nachgang diese Dinge zu korrigieren. Also vielleicht ist es auch eine Frage des Regelwerks, weil nochmal, diese 13 Sekunden, die musst du eigentlich am Ende abziehen. Und das richtige Endergebnis ist 29-26, nicht 30-26. Und ich würde mir wünschen, weil das könnte man in dem Fall ja relativ unkompliziert lösen, dass das auch so eingetragen würde, offiziell in der Tabelle und bei den Ergebnissen. Das wird nicht passieren, denn ich würde mal behaupten, das Regelwerk gibt das nicht her. Aber wir müssen überlegen, ob wir da Änderungen vornehmen, um es allen Beteiligten auch einfacher zu machen. Das Spiel vom, und das sollten wir nicht vergessen, hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt. Es ist unfassbar schnell geworden. Und ich kann verstehen, dass es für die Schiedsrichter schwierig ist, immer die richtige Entscheidung zu treffen. Ist ja gar keine Frage. Aber in so einer Situation hat das nichts mit der Geschwindigkeit des Spiels zu tun.
Deswegen ist erstmal die Frage, ob es ausreicht zu sagen, wir nehmen jetzt das Tor weg, weil wenn Lübeck in dem Moment das Tor nicht wirft, könnte Hamm auf der anderen Seite sogar ausgleichen. Das macht ja auch mit dem Kopf etwas, psychologisch gesehen, in dieser so wichtigen Schlussphase. Aber ich bin bei dir, das Spiel ist schneller geworden. Es muss natürlich darum gehen, klar, in der Aufarbeitung mal zu überlegen, sollten wir nicht versuchen, bei jedem Spiel auch in der zweiten Liga eine Spielaufsicht, einen technischen Delegierten, eine technische Delegierte zu haben auf dem Niveau. Ich glaube, dass man natürlich jetzt ganz, ganz viel fordern kann, aber das muss einfach komplett gut aufgearbeitet werden. Ich meine, es gab letzte Woche bei Ferndorf gegen Hamm auch kurz in der Schlussphase die Situation mit 8 Spielern auf dem Feld beim TuS Ferndorf. Das hatte jetzt keine so großen Auswirkungen, weil Hamm im Ballbesitz war. Hamm hat auch das Tor geworfen. Aber es geht natürlich trotzdem nicht. So. Und das muss alles mal analysiert werden, weil jetzt gerade häuft sich das natürlich schon. Und die Frage ist, ist das ein Abbild oder ist es ein verzerrtes Bild? Oder woran liegt das gerade? Und ohne jetzt mit dem Finger auf jemanden zeigen zu wollen, einfach zu sagen, wir müssen mal aufarbeiten, wo diese Fehler liegen. Ist es am Kampfgericht? Ist es auf Seiten? Ich meine, zum Beispiel letzte Woche in Lübeck hat es ja keiner de facto in dem Moment gesehen, aufgearbeitet. Weder Kampfgericht noch Schiedsrichter noch die beiden Mannschaften. Sondern das ging erst im Nachgang dann los. Und dann müssen wir vielleicht auch ans Regelwerk ran. Absolut. Und auf allen Positionen muss dann gewerkelt werden.
Übrigens, ihr werdet gleich hören, wenn ich mit Thomas Rademacher spreche, dass ich doch einigermaßen verärgert bin über diese Situation. Nochmal, mir geht's um die Sache. Mir geht's nicht um die Person, sondern mir geht's wirklich um die Sache, weil das ist so ein geiler Sport und wir wünschen uns alle, dass wir auf dem maximal besten Niveau unterwegs sind. Wir sprechen, ich betone das nochmal, immer von der stärksten Liga der Welt und vom größten Handballverband der Welt. Aber anscheinend sind wir da noch nicht professionell genug unterwegs und es wäre schön, wenn wir uns in diese Richtung dann auch entwickeln würden. Vom herzlichen Dank für deine Einschätzung.
Ich glaube, das kommt auch rüber, ne? Den letzten Satz noch, dass es uns um die Sache geht. Das ist ja völlig klar, um das Ganze zu verbessern. Aber deswegen muss man das auch ehrlich aufarbeiten können, ohne dass sich hier dann jemand sozusagen darüber pikiert.
Ja, eben. Also soll keiner beleidigt sein. Das ist gar nicht unser Punkt, sondern es geht um das Thema an sich. Nochmal danke für deine Zeit. Jetzt gibt's eine kurze Pause und dann geht's direkt weiter. Weiter geht's und wir werden ein bisschen zeitlos in dieser Ausgabe. Na, was heißt zeitlos? Es gab ja zuletzt dann den ein oder anderen Grund, warum ein Thema ein bisschen größer wurde. Zum einen ist es das Spiel in Lübeck, Lübeck gegen Elbflorenz. Da waren dann auf einmal 8 Leute mit dabei bei Lübeck und dann wurde auch noch ein Tor erzielt und am Ende ist das Spiel unentschieden ausgegangen und das Verrückteste an der Nummer ist, es bleibt bei diesem Unentschieden. Darüber sprechen wir unter anderem und wir sprechen auch darüber, wie es sein kann Oder anders formuliert, wie es vielleicht mal kommen könnte, dass die Kollegen Schulze-Tönnies aus Magdeburg irgendwann mal ein Bundesligaspiel des SC Magdeburg pfeifen. Und darüber diskutiere ich mit Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt. Moin Tom.
Hi, ich grüße.
Ich bin sehr gespannt, wohin dieses Gespräch führt, aber ja, wir müssen ein bisschen erklären. Und zwar kam es so, ich weiß gar nicht, wie bist du eigentlich genau darauf aufmerksam geworden? Denn es trug sich so zu, der ESV Regensburg in der zweiten Bundesliga Frauen war Gastgeber gegen den Bergischen HC. Und der Bergische HC ist, wie wir wissen, ein Verein aus Solingen, aus dem Bergischen Land, ein Fusionsverein der Clubs aus Solingen und Wuppertal und soll aber ja auch, so hat es Jörg Föste, der Geschäftsführer und Vizepräsident des Deutschen Handballbundes in der Vergangenheit ja häufiger gesagt, ein Verein für das gesamte Bergische Land sein, also sprich auch für Remscheid. Wichtiger Punkt, kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Jedenfalls ist es so gekommen, zwei Solinger Schiedsrichter haben diese Partie gepfiffen, mussten 530 Kilometer nach Regensburg fahren, mussten 530 Kilometer zurückfahren. Regensburg hat das Spiel, glaube ich, mit 3 Toren gewonnen. Und dann könnte man sagen, ja, alles in Ordnung, ist ja nichts passiert. Aber ich würde gerne von dir wissen, wie bist du überhaupt darauf aufmerksam geworden?
Ja, es war so, ich hatte das Spiel gar nicht persönlich in der Bearbeitung sozusagen an dem Wochenende, sondern das hat ein Kollege von mir gemacht. Und ich habe... Aber weil ich da gerade Luft hatte, habe ich mir gedacht, ach, da schalte ich mal die Endphase ein. Und dann sah ich auch der Kollege, ich weiß, ich krieg's nicht mehr genau in dem zeitlichen Kontext hin, aber der hat mir dann geschrieben, wohnen die Seidlers nicht mehr in Solingen? Und ich denke so, welche Seidlers? Okay, alles klar. Ach so, und dann habe ich das erst gemerkt, mache einen Live-Ticker an, sehe, okay, Dustin und Dennis Seidler pfeifen dieses Spiel. So ein bisschen kennt man die ja hier, die sind halt Solinger Schiedsrichter, die so ein bisschen aufstrebend unterwegs sind. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Spiele die schon in der zweiten Liga der Frauen gepfiffen haben. Die sind halt so ein bisschen jetzt unterwegs in etwas höhere Gefilde und pfeifen dann ausgerechnet ESV Regensburg gegen Bergische HC. Der Bergische HC, speziell die Frauen, spielen ja alle Spiele auch in Solingen. Also die Heimspiele sind auch alle in Solingen. Die Geschäftsstelle des BHC ist sowieso in Solingen. Es ist letztendlich ein Solinger Verein, der sich natürlich auch über das gesamte Bergische Land definiert. Ja, aber das fand ich einfach eine ungünstige Ansetzung. Ja, und dabei geht's nicht, das möchte ich auch direkt betonen, bevor wir irgendwas weiter ausklären, dabei geht's mir überhaupt nicht drum, wie haben diese beiden das Spiel tatsächlich gepfiffen. Darüber will ich überhaupt keine Wertung abgeben. Ich sag einfach mal, habe ich von allen Seiten so gehört, die haben sehr solide bis gut gepfiffen. So, das nehme ich einfach so mit. Darum geht's mir aber überhaupt nicht. Das ist nicht Thema dieses Gesprächs und auch für mich überhaupt insgesamt nicht Thema, dass die beiden das gut gemacht haben. Darum geht's mir nicht. Es geht mir einfach drum, wie komme ich auf die Idee, bei einem Solinger Verein ein Solinger Schiedsrichtergespann einzusetzen. Als i-Tüpfelchen kommt hier noch dazu, dass das auch noch in Regensburg passiert. Ne, wenn es jetzt in Solingen passiert wäre, dann könnte ich mir noch vorstellen, da ist irgendwer ausgefallen und die sind spontan eingesprungen oder sowas. Das Spiel bedeutet sportlich nicht so viel, da haben wir es mal gemacht oder sowas. Aber das in Regensburg, das wirkt sehr bewusst. Ne? Also wieso schicken wir die jetzt dahin? Das ja, hat mich ein bisschen aufgerieben und deswegen bin ich der Sache nachgegangen.
Vielleicht sollten wir an der Stelle auch mal klären, was stößt dir denn daran so sehr auf? Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Warum findest du das kritikwürdig, wenn zwei Solinger Schiedsrichter eine Partie einer Mannschaft aus Solingen pfeifen?
Ja, ganz einfach. Also Solingen ist natürlich jetzt nur ein Beispiel. Mir geht es generell natürlich um örtliche Nähe. Wenn das Regensburger Schiedsrichter gewesen wären, würde ich es ja genauso sehen. Völlig allgemein. Ich finde, man bringt Schiedsrichter damit einfach unnötig in eine noch größere Drucksituation, als sie ohnehin schon sind. Schiedsrichter stehen ja eh immer unter, naja, Beobachtung von Fans, Beobachtung von den Trainern, letztendlich auch den Spielern. Wir kennen das ja. Im Handball gibt es ganz viele knappe Pfiffe. Ist es ein Stürmerfoul oder stand er vielleicht doch mit einem halben Fuß im Kreis und es gibt 7 Meter? Also wir wissen das ja. Da gibt es ganz viele 50-50-Entscheidungen, ganz viele knappe Dinge und natürlich sehen Schiedsrichter nicht alles richtig. Das heißt, es gibt sowieso Diskussionen, immer. In jedem Handballspiel, in dem es irgendwie eng zugeht, gibt es immer Diskussionen über einzelne Entscheidungen. So, und jetzt kommt hinzu, wenn dann plötzlich wirklich was Kritisches passiert, wenn es wirklich das Spiel spitz auf Knopf steht und die treffen eine Fehlentscheidung, augenscheinlich sozusagen, und dann wird darüber diskutiert, dann kommt das Thema ganz schnell auf. Aha, die kommen aus Solingen, die sind befangen. Und egal, was die gepfiffen haben, also sagen wir mal, die haben eine Entscheidung für den BHC gepfiffen, dann wird Regensburg natürlich sagen, ja gut, die kommen aus Solingen, die halten ihrem Verein sozusagen die Stange. Ob das wirklich so ist, ne, darum geht es nicht. Wie gesagt, es geht nicht darum, was die dann in dem Moment wirklich denken, das wissen wir einfach nicht. Ja? Die haben halt diese Entscheidung getroffen, aber der Geschmack beim Gegner ist da, aha, die Entscheidung wird getroffen, weil die ihren eigenen Verein durchbringen wollen. So, treffen sie die Entscheidung gegen den BHC, dann wird der BHC sagen oder denken, irgendwo mitschwingen lassen vielleicht. Ja, der Eindruck könnte aufkommen, ach, die entscheiden jetzt hier gegen den BHC, weil sie sich besonders Mühe geben müssen, nicht parteiisch für sie zu sein sozusagen. Deswegen ist die 50-50-Entscheidung eher für den Gegner, weil sie unbedingt unterstreichen wollen, dass sie eben genau nicht für den Heimverein sind. Das ist eine unglaublich, finde ich, eine sehr schwierige Situation, die man einfach vermeiden kann, indem man so eine Ansetzung nicht macht. Die Schiedsrichter können so neutral sein wie nur sonst was. Denen kann das total egal sein, ob das der BRC ist, ob sie als Solinger ein Solinger Team pfeifen. Ich glaube ihnen das sogar, wenn sie mir das jetzt beteuern würden. Also ich will das auch glauben. Aber es hätte immer diesen Beigeschmack. Immer. Man würde immer darüber diskutieren. Warum bringe ich die Schiedsrichter in diese Situation? Die sind für mich die großen Benachteiligten darin. Und deshalb verstehe ich die Ansetzung umso weniger, weil es ja auch darum geht, in Schiedsrichterkreisen sozusagen, die Kollegen ein bisschen zu schützen. Und das macht man genau damit nicht. Deswegen ärgert mich das.
Dann ist es ja so gekommen, du bist der Sache nachgegangen und hast überlegt, mit wem kann ich da sprechen, wen kann ich fragen, warum es zu dieser Ansetzung gekommen ist. Ich möchte nochmal betonen, von Solingen nach Regensburg ist man nicht in 2 Stunden mit dem Auto angekommen. Also das dauert ein bisschen länger. Ich habe eben gesagt, sind grob 530 Kilometer pro Strecke. Ja, dazu kommen ja dann auch noch Reisekosten für die Schiedsrichter, die vom Heimverein getragen werden müssen. Da kann man jetzt auch darüber diskutieren. Da kann man über den Punkt Nachhaltigkeit diskutieren und so weiter. Schätzeshalber hast du, glaube ich, geschrieben, man hätte gucken können, dass sie direkt im BHC-Mannschaftsbus mitfahren, um das Ganze nochmal überspitzt zu formulieren. Aber wen hast du gefragt und welche Antwort hast du dann bekommen, die dich ja auch nicht im Ansatz zufriedengestellt hat?
Also ganz kurz zu der Anreisegeschichte. Ich möchte die ehrlich gesagt ein bisschen außen vor lassen. Ja, das habe ich tatsächlich geschrieben mit dem Mannschaftsbus, aber auch da habe ich schon erwähnt, also mir geht es letztendlich darum, nicht wirklich. Es werden auch Gespanne aus Berlin im Westen eingesetzt und so weiter. Schiedsrichter haben manchmal wirklich weite Fahrten. Das ist für mich letztlich zweitrangig. Ne? Also auch wenn man jetzt mit dem Thema Nachhaltigkeit anfängt, es gibt auch viele Fans, auch im Frauenhandball-Fans, die fahren auch durch die gesamte Republik, um ihr Team zu verfolgen, obwohl sie es im Stream gucken könnten. Da redet ja auch niemand von Nachhaltigkeit. Also das möchte ich nicht aufmachen. Das muss jeder entscheiden, wie er das möchte. Und so auch dann im Schiedsrichterwesen. Wenn man meint, man muss ein Gespann von 500 Kilometer Entfernung ansetzen, dann nehme ich das einfach erstmal so hin. So. Aber mir ging es also mehr um diese örtliche Nähegeschichte. Warum, hatte ich ja schon erläutert. Und da hatte ich dann mit Jutta Ehrmann gesprochen, beziehungsweise habe ich nicht gesprochen. Ich habe ihr eine E-Mail geschrieben mit ein paar Fragen, ob diese Ansetzung absichtlich war oder versehentlich erfolgt ist. Denn, ich meine, sind wir ehrlich, wenn man jetzt dann sieht, so, keine Ahnung, wenn das jetzt nicht, ich weiß ja nicht, wie konkret, wer genau die Ansetzung immer macht, wenn derjenige jetzt drauf guckt und sieht BHC, vielleicht hat er nicht sofort im Kopf, das ist Solingen oder so, ne? Das kann ja auch sein, dass einem sowas vielleicht auch mal durchgeht. Dann wäre es halt ein menschlicher Fehler, dann gibt man das zu, dann fände ich es nicht mehr so dramatisch. Ja? So. Also das habe ich gefragt. Und dann habe ich gefragt, wenn es eben kein Versehen war, ob man die Schiedsrichter nicht schützen müsste und dann so eine Ansetzung nicht lieber vermeidet und ob man nicht, um Diskussionen, um eine mögliche Befangenheit zu vermeiden, auch auf diese Ansetzung hätte verzichten müssen. Und statt eine dieser Fragen klar zu beantworten, war die Antwort sehr allgemein gehalten und erklärend, dass die Entscheidungen alle bewusst getroffen werden, was ich dann einfach mal als, okay, das haben wir wirklich absichtlich so entschieden, ne? So kann man das interpretieren. Zumindest wurde nicht gesagt, es war ein Versehen und dass das auf einer komplexen Entscheidungsmatrix, das ist für mich jetzt schon Sportunwort des Jahres, also auf einer komplexen Entscheidungsmatrix beruht, nach welchen Kriterien dann die Schiedsrichter wo und wann eingesetzt werden. Und dann hat sie auch nachhaltig betont, dass es in der Schiedsrichter-DNA liegt, dass sie neutral sind und so weiter. als ob es mir darum gehen würde. Ne? Also das war ja gar nicht Thema. Ich habe die Neutralität der Schiedsrichter nie in Frage gestellt. Sie stellt sich hinter die Schiedsrichter, was ich ja wunderbar finde. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass die Schiedsrichter neutral sind. Und ich glaube auch, dass Jutta Ehrmann das wichtig ist, dass wir wissen, dass die Schiedsrichter neutral sind und dass sie auch davon ganz fest überzeugt ist, dass das so ist. Das ist ja alles wunderbar. Es geht nur einfach an der Sache vorbei. Ich hätte gerne Antwort gehabt auf die Frage, warum diese Ansetzung passiert, warum man dadurch zusätzlich Druck auf die Schiedsrichter ausübt. Ich habe es ja alles schon erläutert. Und da kommt dann viel Larifari und nichts wirklich zur Sache und vor allem keine Erkenntnis oder Einsicht, dass es überhaupt ein Problem ist, so eine Ansetzung zu machen. So, und was das Ganze dann noch getoppt hat, ich habe dann nochmal nachgefragt, so sinngemäß danke für Ihre Antwort und habe dann nochmal erklärt, dass ich finde, dass Kernfragen hier nicht beantwortet werden und habe dann nochmal um Antwort gebeten. Dann habe ich von ihr keine Antwort mehr bekommen, sondern von DHB-Pressesprecher Tim Oliver Kalle, die dann den Eindruck bestätigt hat, dass man dieses Problem nicht sieht, weil er hat gesagt, ja, grundsätzlich gibt's nichts hinzuzufügen zu dem, was Jutta Ehrmann gesagt hat. Es gibt nichts hinzuzufügen, aber hat darauf verwiesen, dass auch ein Frauenländerspiel zuletzt zwischen Deutschland und Frankreich in Trier von zwei Französinnen geleitet wurde. So, was soll ich jetzt mit der Antwort anfangen? Also das ist für mich so nach dem Motto, ja, okay, also wir haben ganz viele schlechte Ansetzungen. Das ist dann nur eine mehr oder so? Oder das ist im Handball das völlig Normalste? Ich weiß nicht, was mir das jetzt wirklich sagen soll. Aber zumindest legt es nahe, dass man das Problem einfach nicht sieht oder nicht sehen will. Oder mich nicht verstehen will, meine Anfrage oder sowas. Ich weiß es nicht, was genau die Motivation dieser Antwort dann ist. Aber zumindest ist es nicht, ja, Sie haben recht, wir sollten mal gucken, dass es vielleicht nicht die günstigste Ansetzung ist. Also irgendetwas, was Einsicht zeigt oder vielleicht eine Veränderung in der Zukunft hervorbringt, sondern eigentlich eine Antwort, die jeden journalistischen Ehrgeiz weckt, das dann auch ein bisschen genauer mal in der Öffentlichkeit darzulegen. Und ja, das geglückt.
Das machen wir jetzt hier auch. Wir besprechen das Ganze ja nochmal. Also nicht nur in deinem Artikel hast du das dargelegt. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass du ja auch nicht Tim Oliver Kalle nochmal angefragt hast, sondern das war dann eine aktive Einmischung, so möchte ich es jetzt mal titulieren, seitens der DHB-Presseabteilung, suggeriert bei mir den Eindruck, Jutta Ehrmann wusste auch nicht mehr so richtig, wie sie damit umgehen sollte und weiß wahrscheinlich auch, dass du recht hast mit deiner Aussage. Und ich finde auch den Verweis auf das Frauenländerspiel dann doch recht fragwürdig, weil wie in Gottes Namen kann man bei einem Länderspiel zwischen Deutschland und Frankreich zwei Französinnen pfeifen lassen. Auf den Gedanken muss man ja erstmal kommen. Ist ja auch kompletter Blödsinn. Ja, ich weiß, dass es ein Testspiel war, aber auch da kann es zu Situationen kommen, die wirklich schwerwiegende Folgen haben, sei es Verletzungen oder die Art und Weise, wie gespielt wird. Und stell dir mal vor, die pfeifen so parteiisch, dass Deutschland am Ende das Spiel mit 15 Toren verliert und dann wird der Bundestrainer rausgeworfen. Also auf diese Idee zu sagen, man setzt sozusagen nicht neutrale Schiedsrichter ein, ich bitte das jetzt richtig zu interpretieren, diese Aussage, muss man erstmal kommen. Verstehe ich nicht.
Ja, verstehe ich auch nicht, bin ich ganz bei dir. Was jetzt der Hintergrund gewesen ist, ob Jutta Ehrmann denkt, ich habe eigentlich recht und möchte das dann nicht zugeben, dazu möchte ich mich nicht äußern, das weiß ich nicht. Aber die Antwort von Tim Oliver Kalle lässt ja dann tief blicken, wie du es jetzt gerade dargelegt hast. Und tatsächlich, ich würde mir, wenn man denn wirklich das Problem versteht, ich sage jetzt mal beim DHB, beim Schiedsrichterwesen des DHBs, dann fände ich es toll, wenn man einfach das auch so dann mal bezeichnet. Also es sind alles Menschen, die machen mal Fehler. Das finde ich alles nicht so schlimm. Und zur Ehrenrettung, wenn man jetzt einfach, selbst wenn man gesagt hätte, ja, das war nicht die günstigste Ansetzung, die hat sich da gerade mal so ergeben und es ging sportlich ja jetzt auch nicht um so viel, irgendwie so ein Verweis drauf, naja, die sind beide so im Mittelfeld der Tabelle, da geht's nicht mehr gegen den Abstieg, nicht mehr um den Aufstieg. Trotzdem ist die Ansetzung nicht günstig. Weißt du, also einfach so ein bisschen Verständnis dafür, dass das jetzt bestimmt nicht die beste oder glücklichste Ansetzung war und man das in Zukunft ändern will und dann halt vielleicht auch um das eigene Verständnis wirbt, dass man jetzt nicht das Entscheidungsspiel des Jahres oder so besetzt hat. Mir hätte das schon super viel Wind aus den Segeln genommen und vor allem wäre ich glücklich darüber, dass man ein bisschen Transparenz walten lässt. Ich habe jetzt einfach entweder das Gefühl, man ist nicht transparent, weil man gar nicht das Problem überhaupt einräumt, oder man ist wirklich blind für das Problem. Und das fände ich tatsächlich ein Skandal, wenn man einfach nicht bereit ist, einzusehen, dass da überhaupt ein Problem besteht. Das fände ich richtig schlimm. Noch schlimmer als die fehlende Transparenz, aber auch die fehlende Transparenz würde mir nicht gefallen. So oder so fände ich das einfach nicht gut.
Jetzt könnte ich ein bisschen ketzerisch sagen, beim DHB sind sie, was die Kommunikation angeht, nicht auf dem absoluten Top-Level unterwegs. Und ich glaube, der ein oder andere würde mir da wahrscheinlich zustimmen. Es geht aber jetzt nicht hier darum, die Leute irgendwie zu provozieren oder zu ärgern, sondern es geht darum, ein Problem aufzuzeigen, weil ich das zu Beginn unseres Gesprächs ja gesagt habe. Dann könnten demnächst auch Schulze-Tönnies, die wahrscheinlich von allen als das beste Schiedsrichterpaar in Deutschland gesehen werden, auch mal eine Partie des SC Magdeburg pfeifen. Und da wäre der Aufschrei richtig groß. Man stelle sich mal vor, jetzt in dieser Saison, ja, hätten die das Spiel SC Magdeburg gegen Füchse Berlin in Berlin gepfiffen. Was meinst du, was da los gewesen wäre, Tom?
Ja, ist doch klar. Wirklich, brauchen wir nicht drüber reden, werden wir auch nicht erleben. Weil ich denke schon, dass man in Wahrheit die Problematik schon sieht. Ja, das würde ich einfach mal glauben, ja, dass das so ist, dass man eigentlich das Problem doch sieht, aber einfach nicht bereit ist, es einzuräumen. Ne? Ja, ich glaube nicht, dass wir das erleben werden mit Tönnies und Schulze, weil, wie du schon sagst, der Aufschrei wäre groß. Man könnte jetzt in einem Testspiel sich das halt mal überlegen oder sowas, ne? Aber auch da, ne? Also grundsätzlich, wenn es um ein Punktspiel geht, nur wirklich auf gar keinen Fall. Und ich glaube auch, das wird nicht passieren. Und ich finde auch aus gutem Grund.
Was bedeutet dann also die Antwort, die du bekommen hast von Jutta Ehrmann bzw. Tim Oliver Kalle? Wie interpretierst du es also final, weil du ja gerade gesagt hast, du weißt nicht, ob sie blind sind, was das Problem angeht? Also wie ist deine finale Interpretation der Antworten, die du bekommen hast, auch mit dem Wissen, dass nie im Leben Schulze-Tönnies ein SCM-Spiel pfeifen würden in der ersten Liga?
Naja, ich habe ja die beiden Optionen eben genannt. Die eine Option ist, man sieht das Problem nicht, was ich als Skandal sehen würde, dass, wenn ich jetzt meine Interpretation dann eben einschalte oder meine Meinung dann eben dazu abgebe, dann sage ich, das ist unwahrscheinlich, wie an dem Beispiel Tönnies Schulze ja dargelegt. Es ist wahrscheinlich schon so, dass sie das Problem sehen, sondern dass es einfach darum geht, man denkt, dass man so Gesicht wahren kann oder sowas, aber eigentlich ist ja das Gegenteil der Fall. Weiß ich nicht, also einfach schlechte Kommunikation, mangelnde Transparenz, was immer es ist, ich finde, ich vertrete ja bei so einer Anfrage die Öffentlichkeit. Ich finde, man verkauft die Leute dann einfach für ein bisschen naiv, wenn man dann so antwortet. Ja. Und das mag ich nicht. So. Und deshalb war es mir dann auch wichtig, die Geschichte zu machen und auch nochmal nachzudrehen.
Ja, wir drehen jetzt hier sozusagen nochmal nach, aber wenn du jetzt sagst naiv, ich würde es noch viel extremer ausdrücken, man will die Leute mehr oder weniger verarschen. Das kann doch keiner glauben, was da geschrieben wird.
Hast du jetzt gesagt, das kann man ja alles, ne? Wie drastisch man das ausdrückt, sind halt dann nicht meine Worte. Ne? Ja.
Ja. Im Endeffekt, wenn man sich das Ganze jetzt mal anschaut und wenn wir davon reden, stärkste Liga der Welt, größter Handballverband der Welt und so weiter und so fort. Es sind immer wieder Probleme, was die Kommunikation angeht. Und gleich komme ich dann abschließend noch zu einer Wertung. Aber bevor wir jetzt das Thema wechseln und über Lübeck gegen Elbflorenz sprechen, wo es ja auch noch eine große Debatte gab im Nachgang, sollten wir nicht vergessen, dass ein Spiel des Bergischen HC in der zweiten Männerbundesliga bei der HSG Konstanz, also am Arsch der Heide, also weiter weg geht's nicht aus Solingen innerhalb von Deutschland, von zwei Remscheidern gepfiffen wurde, der Nachbarstadt von Solingen. Also da ist auch die örtliche Nähe vorhanden. Hast du, was die Ansetzung angeht, übrigens auch nochmal nachgefragt?
Nee, da habe ich nicht mehr nachgefragt. Ehrlich gesagt, warum? Soll ich mir nochmal dieselbe Antwort anhören? Das ist dasselbe. Also vielleicht nicht ganz so, drastisch, also was die Anfahrt betrifft, noch drastischer, aber nicht ganz so drastisch, ist zumindest mal nur die Nachbarstadt. Seinen Kern hat der BRC natürlich in Solingen-Wuppertal. Trotzdem ist die örtliche Nähe natürlich gegeben. Jetzt kann man da noch vielleicht noch ein bisschen mehr sagen. Naja, man erwartet ein wirklich eindeutiges Spiel. Das ist Erster gegen Letzter. Da kann man vielleicht noch mehr, ich sag mal, Ausflüchte bringen, warum es nicht ganz so entscheidend ist. Es hat ja fürs Spiel muss man ja sagen, also das Spiel habe ich ja auch aufmerksam geguckt, BRC in Konstanz. Die Schiris waren absolut in Ordnung. Das zum einen. Zum anderen, die Überlegenheit war so deutlich, dass natürlich diese Diskussion in dem Fall nicht aufkommt. Also die Gefahr, dass die Diskussion aufkommt, ist in dem Fall nicht so hoch. Wenn es aber dann doch eng zugeht und es passiert doch irgendwas, dann macht man sich da natürlich auch wieder ein Fass auf. Also ich finde auch die Ansetzung ungünstig. Auf jeden Fall. Und übrigens auch im Hinspiel des BRC Männer bei Großwaldstadt, da war es auch so, dass zwei Schiedsrichter aus Burscheid, das ist auch hier direkt in der Nachbarschaft, in Großwaldstadt gepfiffen haben. Da gab es übrigens am Ende kritische Entscheidungen gegen den BRC sogar. Da hat man das fast noch nicht so groß aufgemacht, aber es war zum Beispiel selbst im Vorbericht, glaube ich, ich meine mich erinnern zu können, bei Großwaldstadt, war das Thema, dass die Schiedsrichter direkt aus der Nähe des BRC kommen. Und jetzt überlegen wir mal, damals hat Großwaldstadt knapp gewonnen. In einem sehr engen Spiel, BRC hat auch nicht gut gespielt. Was wäre denn jetzt gewesen, wenn Großwaldstadt da am Ende irgendwie spektakulär verliert, spitz auf Knopf? Dann glaube ich, wäre die Diskussion da auch schon aufgekommen. Also ich finde, man muss das verhindern, auch in der Zweitklassigkeit. So.
Ich weiß jetzt nicht, mit welcher komplexen Matrix die da arbeiten. Vielleicht ist es eine mit Windows 98 als Basisprogramm. Ja. Aber auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass das so nicht geht. Das ist amateurhaft. Wir reden hier, wie gesagt, vom größten Handballverband der Welt, von der selbst sogenannten stärksten Liga der Welt. Und das hat mit Professionalität wenig zu tun. Alleine auf die Idee zu kommen, Schiedsrichter, die in NRW ansässig sind, quer durch die Republik zu schicken, um dann Spiele in Konstanz und Regensburg pfeifen zu lassen und übrigens auch Berliner Schiedsrichter in NRW pfeifen zu lassen. Das ist alles, finde ich, schwierig. Da muss es doch Schiedsrichterpaare geben, sag mal aus Thüringen, Hessen, Baden-Württemberg, die dann nach Regensburg oder Konstanz oder wie auch immer kürzere Anfahrtswege haben, ansetzen zu können. Also es kann doch nicht sein, da muss man sich mehr Gedanken drüber machen. Und ich denke, du siehst das genauso und ich bin mir relativ sicher, Tom, dass jeder, der gerade zuhört, das auch so sieht.
Also die komplexe Entscheidungsmatrix, ne? Da muss man, glaube ich, ein weiteres Feld in dieser Matrix aufnehmen, wo einfach Heimatstadt der Schiedsrichter eingetragen wird und dann lässt man das einfließen, wenn man diese Ansetzung macht. Wie gesagt, ich gehe nicht so sehr ab auf diese horrenden Entfernungen. Da kriege ich nicht so viel Puls, muss ich gestehen, weil ich ja auch möchte. Also wenn das jetzt für beide Gespanne sozusagen weit weg ist, Entschuldigung, für beide Teams. Die Schiedsrichter kommen aus Berlin und hier spielt HSV Grefrath Frauen beim TuS Lindford und die Schiedsrichter kommen aus Berlin, dann ist das für mich erstmal okay. Übrigens passiert das genau jetzt am Wochenende. Berliner Schiedsrichterinnen pfeifen die Spiele des BHC gegen Mainz und einen Tag später genau diese, ich meine, HSV in Lindford. Und die treten dann an beiden Tagen an. Und dann kann man ja auch wieder sagen, gut, die übernachten dann hier, pfeifen hier zwei Spiele, mal mindestens von denen ich weiß. Da kann man Argumente finden, ne? Die sind auch noch sehr unerfahren. Ich habe die Namen noch nie gelesen. Vielleicht möchte man die auch eben genau nicht so in ihrer Nähe dann eben haben. Das könnte ja auch zur komplexen Entscheidungsmatrix auch dazugehören. Von daher, ich gehe auf diese ganze Streckengeschichte nicht so ab wie du, sondern halt viel stärker auf das, bitte keine Schiris aus dem Umkreis von 20 Kilometern oder 30, ja, von einem Team. Das muss doch möglich sein, finde ich.
Ich bin mir absolut sicher, dass das möglich ist. Warum ich so abgehe auf die Nummer mit der Distanz ist, und ich kann das bei diesem Schiedsrichterpaar jetzt nachvollziehen, Berlin und dann zwei Spiele in NRW, das ist absolut in Ordnung, ja. Aber warum ich darauf so abgehe, ist, wir sprechen ja bei den Spielern und Spielerinnen auch immer von Belastung. Und wir haben keine Profischiedsrichter in Deutschland. Das haben wir nicht. Und wenn die dann quer durch die Republik fahren müssen, sind sie ja auch angehalten, dann noch eine gute Leistung zu bringen. Das ist das, was die Leute von ihnen erwarten. Weil du eben von Schutz der Schiedsrichter gesprochen hast. Ich finde, auch so kann man Schiedsrichter schützen. Wenn sie nicht 6 Stunden anreisen, sondern nur 4 oder 3, weil sie dann in der Lage sind, das ist ganz normal, körperlich fitter zu sein und eine bessere Leistung zu bringen. Ob das am Ende dann bei der ein oder anderen Entscheidung dafür sorgt, dass sie richtig oder falsch ist, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber mir geht es um das Grundsätzliche. Wir sprechen bei den Profis über Belastung. Warum sollten wir das auch nicht bei den Schiedsrichtern tun, die es wie gesagt nicht als Profis ausüben, sondern die das als Hobby ausüben? Und das ist ja schon Diskussion genug, weil viele sagen, wir brauchen Profischiedsrichter in Deutschland. Ja, und dann lassen wir die Amateurschiedsrichter, so nenne ich das jetzt mal, ohne dass ich das respektlos meine, quer durch Deutschland fahren, stundenlang von NRW nach Regensburg. Da kann sich ja jeder mal ausrechnen, wie lange man da unterwegs ist. Und da kommt ja noch dazu, dass es den einen oder anderen Stau gibt in diesem Land. Und also du merkst, mich ärgert das, weil ich es in dem Maße nicht nachvollziehen kann. Vielleicht gibt es äußerst nachvollziehbare Gründe dafür, dann sollte man die aber auch benennen, wenn man danach gefragt wird. Denn du hast gesagt, du vertrittst mit deiner Anfrage sozusagen die Öffentlichkeit. Also bitte, lieber DHB, dann seid auch so nett und erklärt, wie es dazu kommen kann. Das ist nicht gut für die Schiedsrichter und das wirft auch kein gutes Licht auf den DHB, sowohl was die Kommunikation angeht, als auch was die Entscheidungsfindung angeht, welches Schiedsrichterpaar wo eingesetzt wird. Und jetzt kommen wir dann nochmal zu der Nummer mit Lübeck und Elbflorenz. Dieses Spiel ist unentschieden ausgegangen mit einem Tor in der Schlusssekunde. Lübeck mit 8 Spielern auf dem Feld. Sowohl das Kampfgericht als auch die Schiedsrichter haben das nicht wahrgenommen. Und was mich daran so aufregt, Tom, ist, dass ich nicht nachvollziehen kann, wie am Ende dann Elbflorenz sagt, ja, wir möchten kein Wiederholungsspiel, weil vielleicht auf der einen Seite haben sie verpennt, das überhaupt im Spielberichtsbogen einzutragen, dass sie eventuell Einspruch einlegen. Aber auf der anderen Seite ist die Begründung dann das komplette Wiederholungsspiel. Das ist der Wortlaut aus der Pressemitteilung des HC Elbflorenz. Und jetzt werfen wir mal den Blick ein wenig voraus. Gucken wir auf den letzten Spieltag der Saison. Wenn dem VfL Lübeck-Schwartau dann dieser eine Punkt, den sie auf irreguläre Art und Weise bekommen haben, das muss man ja so sagen, das Tor hätte nie gegolten, wenn es irgendjemand mitbekommen hätte, dass es 8 Spieler auf der Platte waren, dann schaffen sie eventuell wegen dieses Zählers den Klassenerhalt und eine andere Mannschaft muss absteigen. Und wir nochmal sprechen immer über stärkste Liga der Welt und größter Handballverband der Welt. Ich finde, da muss man etwas tun, das geht so nicht. Das ist amateurhaft. Du hast dieses Spiel jetzt nicht gesehen, du hast dich ein ganz klein wenig eingelesen, aber es geht ja auch da nicht um dieses Spiel konkret, sondern allgemein, wie man damit umgeht. Es kann doch nicht sein, dass dieses Spiel hätte komplett wiederholt werden müssen wegen einer Aktion, die in den letzten 2 Sekunden passiert ist. Also da fehlt mir komplett das Verständnis. Wie siehst du diese Sache?
Erstmal müsste es ja dann die stärkste zweite Liga der Welt sein, von der wir dann ja reden, meinst du ja wahrscheinlich. Ne? Ja, also ich verstehe deinen Ansatz da und ich habe auch die Diskussionen dann darum mitbekommen. Also ich habe die Szene nur gesehen, die machen das Tor und so. Mehr habe ich von dem Spiel nicht gesehen. Habe aber dann natürlich die Diskussionen darüber mitbekommen. Das waren 8 und dann Dresden legt keinen Einspruch ein. Und da habe ich mich sofort an eine Szene erinnert gefühlt vom BHC, den ich ja nun mal begleite, wo sie vergessen haben, den Einspruch anzukündigen direkt nach dem Spiel, sondern den Spielbericht dann halt direkt quasi unterschrieben oder kodiert haben. Und dann hatten sie hinterher keine Möglichkeit mehr, den Anspruch einzulegen. Und das war dann auch letztendlich der Grund, warum man das Thema nicht weiter verfolgt hat. Gab dann auch eine offizielle Mitteilung des BRC, in dem, das übrigens sehr löblich in dem Fall, transparent auch drin stand, naja, wir haben es verpasst nach Spielschluss, den Protest oder den Einspruch einzulegen und uns sind jetzt die Hände gebunden und sonst wäre es eben klar zu einem Wiederholungsspiel gekommen. So. Und an die Szene habe ich mich erinnert gefühlt und dachte, das wird Dresden jetzt auch passiert sein. Das war so mein Instinkt sofort. Und deswegen war ich relativ erstaunt über die Nachricht von Dresden, wo das ja gar nicht Thema war. Oder stand das da auch drin? Haben wir vergessen. Nee, ne? Sondern man hat es damit begründet, man kann halt dieses komplette Wiederholungsspiel nicht machen. Auch da ist es vielleicht, weiß ich nicht, aber vielleicht ja auch eine Frage der Kommunikation. Denn ich habe, je mehr ich mich damit beschäftige, im deutschen Handball immer mehr das Gefühl, dass die Kommunikation eines der größten Probleme ist, wie ja auch in der ersten geschilderten Geschichte schon auffiel. Vielleicht hat Dresden das einfach nicht, na, vielleicht nicht einräumen wollen in der Form, dass man es deshalb nicht macht oder das einfach vergessen hat und das halt damit nicht quasi sich selbst zu belasten in irgendeiner Form. Und dann gibt man diesen Grund an. Deine Frage bezog sich natürlich mehr darauf, warum müsste es überhaupt ein Wiederholungsspiel geben? Das ist ja, glaube ich, tatsächlich unstrittig so, hat ja ein Handballrechtler auch gesagt. Man müsste da auf Wiederholungsspiel entscheiden. Und ja, nach meinem Bauchgefühl denke ich auch, warum ist das nötig? Ne? Es ist keine Zeit mehr auf der Uhr. Die spielen dazu 8, liegen ein Tor hinten, entscheide doch, ja, das Tor zählt nicht und Elbflorenz Dresden ist Sieger. Das ist jetzt so mein naives Rechtsverständnis auf der Szene, die da in diesen Schlusssekunden passiert. Ich meine, das Vergehen liegt ja nun auch ganz klar nicht bei einem Schiedsrichter, dass man die Regel irgendwie falsch interpretiert, sondern einfach das Vergehen liegt ja nun mal ganz klar bei Lübeck-Schwartau, indem sie 8 Spieler aufs Feld schicken. Von daher könnte man auch im Nachgang sagen, der Sieg bleibt bei Dresden. Das Tor zählt einfach nicht. Finde ich, vielleicht könnte man da regeltechnisch mal nachjustieren.
Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass man da nachjustieren sollte. Und nochmal, ich verstehe nicht, wie es sein kann, weil wir reden ja von den letzten 30 Sekunden. Da gibt's ja dann auch nochmal einen 7 Meter sofort für die Mannschaft, die dann benachteiligt wurde, eben durch den 8. Spieler, der bei Lübeck-Schwartau auf der Platte stand. Also das kann nicht sein, dass dann ein komplettes Wiederholungsspiel angesetzt werden muss. Weil, nochmal, du hast es ja gerade geschildert, das Spiel war in dem Moment zu Ende, als der Treffer erzielt wurde. Sofort haben alle in der Halle gejubelt, dass es noch dieses Tor gab und unentschieden und ja, ein Punkt und so. Ist auch nicht so, dass ich das Lübeck nicht gönne, dass die einen Punkt holen. Darum geht's doch auch gar nicht. Es geht hier nicht gegen irgendeinen der Vereine. Versteht mich nicht falsch. Aber ich finde, wenn am Ende der Saison dieser eine Punkt dafür sorgt, dass Lübeck in der Liga bleibt und jemand anders absteigen muss, ja, dann kann ich verstehen, wenn der Absteiger dann sagt, das kann aber nicht sein, wir sind hier benachteiligt worden als neutraler Dritter, weil irgendjemand zu blöd war, Einspruch einzulegen oder weil alle gesagt haben, ja, ist okay, wenn das Spiel dann unentschieden ausgeht. Nein, das ist nicht in Ordnung und ich finde, dass man das auch mal ansprechen muss.
Ja, also natürlich aus der Perspektive von Dresden, mal unabhängig davon, ob man es jetzt deshalb nicht macht, weil man es sowieso verpasst hat, direkt nach dem Spiel was anzukündigen, sei mal dahingestellt. Wenn aber jetzt wirklich die Entscheidung ist, wir wollen das Wiederholungsspiel nicht, weil das müsste es ja dann werden und man möchte das nicht aus Belastungsgründen oder, ne, kann ja alles sein. Ich halte es nicht für undenkbar, dass es so ist. Dann ist das ja aus Dresdner Sicht wirklich ohne Wertung jetzt. Es klingt immer so wertend, aber es ist ja Eigennutz. Man sagt halt, naja, für uns geht es sportlich nicht mehr um so viel. Vielleicht hat man sich auch schon damit abgefunden, dass man diese Saison den Aufstieg nicht schafft. Ist ja möglich. Sind ja dann doch ein bisschen hinten dran jetzt. Und dann einfach sagt, naja, nee, das Wiederholungsspiel schenken wir uns. Wirklich völlige Interpretation. Ich weiß es überhaupt nicht, ob das da reinspielt. Dann ist das aus Eigennutzgründen ja nachvollziehbar. Warum soll man es dann spielen, wenn man sagt, es geht für uns doch um nichts, ne? Also, dann ist es halt so. Dann haben wir halt hier nur einen Punkt. Oder sie sagen, naja, komm, besser ein Punkt als kein Punkt. Hinterher verlieren wir noch dieses Nachholspiel. Ist ja auch möglich. Ja, dieser Gedanke kann ja auch da sein. Es ist ja nicht so, als wenn sie mit leeren Händen nach Hause gefahren. Sie haben ja was mitgenommen, zumindest einen Punkt. Auch das ist möglich. Auch das ist dann Eigennutz. Ja, aber vielleicht muss man halt wirklich nachdenken in Bezug auf Wettbewerbsverzerrung tatsächlich dann. Das ist halt irgendwie eine allgemeine Verpflichtung für so eine klare Sache dann gibt. Aber ich frage mich halt, wo willst du jetzt die Grenze ziehen? Also sonst diskutierst du hinterher über ganz viele Spiele, wo die Mannschaften sich vielleicht mit abfinden, dass es so ausgegangen ist, aber es liegt halt irgendein Fehler vor, in dem Fall halt ein besonders krasser. Wo muss jetzt die Liga drauf bestehen, da eine Wertung vorzunehmen? Also mein Weg wäre, dass man einfach guckt, ist in dem Fall überhaupt ein Wiederholungsspiel das Sinnvollste? Und das glaube ich halt nicht. Auf die eine Situation, wenn man wirklich sich die Situation anguckt, dann glaube ich, das ist auch nichts gegen Lübeck, dass man einfach sagen könnte, nee, das Tor zählt leider nicht, es gibt keinen Punkt.
Und damit wäre, was das angeht, glaube ich, auch alles gesagt. So sehe ich es auch und ich denke, so sehen es auch alle, die jetzt draußen zugehört haben, bei beiden Themen, über die wir heute gesprochen haben. Tom, herzlichen Dank. Wir haben gar nicht über den Sport an sich gesprochen. Das ist ja sehr schade. Normalerweise machen wir das ja auch gerne. Aber im Endeffekt war das jetzt mal wichtig, das zu thematisieren und darzulegen, wie es aussieht. Und ich glaube, da müssen wir im deutschen Schiedsrichterwesen noch ein bisschen was tun, weil so geht das aus meiner Sicht nicht. Das war's, was dieses Thema angeht. Und jetzt atmen wir mal alle ganz tief durch. Gleich geht's dann weiter mit dem Interview der Woche. So, liebe Leute, ihr wisst das ja, am Ende der Sendung ist immer Zeit für das Interview der Woche und ich starte regelmäßig mit den entsprechenden Hinweisen und zwar auf unsere Social Media Kanäle. Schaut gerne vorbei bei Facebook, Twitter, YouTube und Instagram und falls ihr Bock habt und sagt, boah, das ist aber echt toll, was Kreisab da jede Woche auf die Beine stellt, dann könnt ihr gerne vorbeischauen bei den Shownotes, einfach reingucken und dann findet ihr dort einen Link zu PayPal und dann könnt ihr euren Betrag auswählen, den ihr zur Unterstützung bereitstellen wollt. Das kann einmalig sein, das kann monatlich sein, das Ganze funktioniert auch über patreon.com/kreisab. Und jetzt begrüße ich einen Gast, die ja ganz spontan mehr oder weniger eine neue Rolle übernommen hat. Sie ist jetzt demnächst, oder ist es schon, so ist es richtig, die sportliche Leiterin bei Bayer Leverkusen in der Frauenbundesliga. Aber das ist nicht der wirkliche Grund, warum ich sie heute eingeladen habe. Es ist leider ein eher negativer Grund. Was das genau bedeutet, das erfahrt ihr in den kommenden Minuten und ich bin mir relativ sicher, dass es ein sehr interessantes Gespräch werden wird. Aber ich sage zunächst mal Hallo und herzlich willkommen an Annika Ingenpass. Hallo Anni.
Hallo und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch und ja, ich habe es ja gerade angedeutet. Der wahre Grund ist eher negativ. Warum das so ist, habe ich auch gesagt, das erfahren wir in den kommenden Minuten. Und ich glaube, es ist unfassbar wichtig, dass wir auch darüber sprechen. Aber da nicht jeder dich kennen wird, du bist mittlerweile 28 Jahre alt, hast auch beim einen oder anderen Verein in der Bundesliga schon gespielt, in Metzing, in Bad Wildungen, hast dich dann entschieden, irgendwann wieder ein bisschen näher in Richtung deiner Heimat zu gehen und bist jetzt in Leverkusen mit dabei. Und im Sommer habt ihr wichtige Spielerinnen abgeben müssen. Der gute Rückraum ist eigentlich weggegangen. Also ich sage gute Rückraum, weil ich finde, es war ein sehr guter Rückraum. Unter anderem mit zwei Nationalspielerinnen, mit Mareike Thomeyer und Viola Leuchter, die bekanntermaßen jetzt in Ludwigsburg mit dabei sind. Wie war aus deiner Sicht damals die sportliche Perspektive? Denn wenn man so viel Qualität verliert und weiß, es kommt kaum Qualität nach, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig.
Ja, zunächst muss ich sagen, dass wir dachten, dass wir noch Verstärkung bekommen. Dann war eigentlich relativ schnell klar, dass dem nicht so ist. Und ich glaube, dann war uns allen Spielern von Anfang an bewusst, okay, das wird eine sportlich schwierige Saison. Wir werden da als TSV Bayer 04 Leverkusen diese Saison viel einstecken müssen. Ja, es ist eine sehr schwierige Saison. Wir sind eine sehr junge Mannschaft. Wir haben kaum Erfahrung, beziehungsweise die Spielerinnen sind jung, die müssen schon so früh viel Verantwortung übernehmen. Und natürlich war uns bewusst, dass das eine sehr, sehr große Herausforderung sein wird.
Ich glaube, das kannst du jetzt bestätigen oder auch nicht, der große Vorteil ist natürlich, dass die Liga vor der Saison verkleinert wurde und der Modus wurde geändert. Die ersten 8 spielen in Playoffs um die Meisterschaft und die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 12, und ihr seid ja jetzt schon feststehendes Schlusslicht, wenn wir miteinander sprechen, spielen die Playdowns. Bedeutet, ihr könnt am Ende rein theoretisch mit 2 Siegen die Klasse halten.
Ja, genau, das ist das auch so, und das ist auch, wie wir die Saison ein bisschen gestalten, beziehungsweise wie wir immer wieder versuchen, positiv zu denken, weil uns bewusst ist, okay, letztendlich, wir müssen 2 Spiele gewinnen und wir sind in der ersten Liga drinne. Und wenn man sich das immer wieder vor Augen führt, ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher, ja, über die Saison irgendwie zurechtzukommen.
Ja, und sich natürlich auch zu motivieren, weil ich kann mir vorstellen, dass es dann nach manchen Spielen wirklich frustrierend ist, wenn man ein paar hundert Kilometer fährt und man verliert hoch und fährt dann wieder nach Hause und macht sich natürlich viele Gedanken. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sich gerade deine in der Regel sehr jungen Mitspielerinnen sehr viele Gedanken macht. Kommen die oft zu dir, stellen die oft Fragen, brauchen die oft Rat, vielleicht auch Trost?
Ja, meine Mitspielerinnen sagen immer ganz süß Oma Inge zu mir, von meinem Nachnamen, Spitzname abgeleitet. Ja, ich glaube schon, dass ich für die jungen Spielerinnen aufgrund meiner Erfahrung einfach eine Anlaufstelle bin. Ich versuche es auch sowohl neben als auch auf dem Platz zu verkörpern. Ich versuche Emotionen reinzubringen. Ich versuche sie immer wieder zu fokussieren, dass wir da auch einfach als Team eine Linie gehen können. Wir haben auch eine sehr junge Kapitänin, der versuche ich auch viel zur Seite zu stehen. Anlaufstelle auch mit Michael Biegler zu sein. Ich glaube, das kriegen wir die Saison eigentlich ganz gut hin.
Trotzdem, wenn wir jetzt mal auf die ersten Ergebnisse der Saison schauen, und damit möchte ich beginnen, hat es nicht gut angefangen. Ihr habt klar in einem Pokal in Waiblingen gewonnen, alles wunderbar, das ist aber auch kein Erstligist, müssen wir zur Einordnung dazu sagen. Dann habt ihr zu Hause zum Start mit 11 gegen Thüringen verloren, mit 9 in Blomberg, mit 11 in Oldenburg verloren, mit 13 in Ludwigsburg, okay, da verlieren auch andere Mannschaften hoch, und dann nochmal mit 12 in Metzing. Wie waren diese ersten Wochen der Saison? Welche Erinnerungen hast du daran? Und vor allem, und das ist so ein bisschen die Überleitung zum eigentlichen Thema, wie hat euer Umfeld darauf reagiert? Weil diejenigen, die in die Halle kommen und sich mit dem Frauenhandball beschäftigen, insbesondere mit dem in Leverkusen, die wissen natürlich eigentlich um die Situation. Aber wie war das damals in den ersten Wochen?
Ja, es war schon, ich sag mal, belastend, weil A, körperlich, wir haben 12 Spielerinnen, das ist eine hohe Belastung, die da sowohl im Trainingsbetrieb als auch im Spielbetrieb einfach herrscht. Wir haben eine A-Jugend-Bundesliga, die auch schon super Spielerinnen hat, aber die können halt auch nicht immer helfen. Die haben auch ihren Spielbetrieb. Also darauf können wir uns auch nicht immer verlassen. Und B, natürlich auch, was du gesagt hast, ne, wenn du immer so hoch verlierst, ist auch mental einfach schwierig. Wir haben, muss man auch fairerweise sagen, bis jetzt alle Spiele außer gegen Zwickau, da haben wir jetzt einen Punkt geholt, viele auch deutlich verloren. Ja, es waren schon belastende Anfangswochen und aus meiner Sicht ist es halt auch oft so, dass viele auch, wie gesagt, das vergessen, dass wir auch eine junge Mannschaft sind. Wir arbeiten oder wir studieren, teilweise arbeiten die Mädels 30 Stunden, dann kommen wir mittwochs nachts aus Zwickau wieder, donnerstags morgens muss man wieder um 8 Uhr arbeiten. Also die Regeneration ist auch nicht dementsprechend, wie es vielleicht in anderen Profi-Clubs sein soll. Und ja, es ist schwierig, aber es haben andere Vereine ja auch. Aber es war schon eine harte Phase, ja.
Kannst du verstehen, dass den Leuten eventuell das Verständnis dafür fehlt, weil sie gar nicht den Blick für die Situation haben, sondern sie sehen nur die Spiele? Das habe ich ja zuletzt ja auch mit Renas Uschins im langen Gespräch diskutiert, weil er sagt, Handball ist deutlich komplexer als die 60 Minuten, die die Leute, die Kameras, die Medien dann sehen.
Ja, ich habe genau das auch, das Gefühl, dass viele Leute, wie gesagt, einfach nur das Spiel sehen und nicht das Drumherum, was ich gerade so ein bisschen habe versucht zu erklären. Und das macht es halt für uns auch schwierig, ne? Also man hört oder man liest auch Sachen, die nicht gerade sehr schön sind und entweder man schafft es, sie zu ignorieren oder man nimmt sie sich halt zu Herzen. Und gerade wenn man junge Spielerinnen hat, die nehmen sich sowas schnell zu Herzen und das macht mich eigentlich ein bisschen traurig, um ehrlich zu sein.
Wie kann man denn deiner Meinung nach da mehr Sensibilität schaffen? Ist das möglich? Gibt es dafür überhaupt, ja, ausreichend Zeit auch, sich darum zu kümmern, weil du hast ja gerade schon geschildert, eigentlich habt ihr was ganz anderes zu tun und ihr trainiert, ihr spielt, ihr fahrt zu Auswärtsspielen, sitzt lange im Bus, du hast das Beispiel Zwickau gerade genannt und ja, da gibt's auch andere Auswärtsfahrten, die nicht gerade angenehm sind. Ich meine, ihr habt in Bensheim mit 21 Toren verloren und sitzt dann auf der Rückfahrt noch 3-4 Stunden im Bus. Das muss ja, entschuldige, wenn ich das so sage, richtig beschissen sein.
Ja, auf jeden Fall. Das ist kein schönes Gefühl, wie gesagt. Aber ich kann den Mädels immer nur den Tipp geben, versucht irgendwie drüber wegzugehen. Ich meine, es gibt ja auch Kommentare oder Äußerungen, die sind so oder so. Also wenn jemand unseren Spielstil kritisiert oder wieder sagt, dass wir zu schlecht sind oder, ich meine, sollen sie bitte reden. Es kommt halt immer auch auf die Art und Weise an, wie die Kritik dann erfolgt. Und ich glaube, man muss den jungen Spielerinnen einfach immer oder allen Spielerinnen immer irgendwie vor Augen führen, dass diese Menschen wirklich nur diese 60 Minuten sehen und dass man ja das irgendwie versucht, nicht so an sich ranzulassen. Ich meine, die Kommentare, die wird es immer geben, aber für mich geht es auch um die Art und Weise oder in welcher Form diese Kommentare sind. Wenn du den Spielstil kritisierst, wenn du sagst, oh, jetzt haben sie schon wieder verloren oder Beispiel nur, dann müssen wir damit umgehen. Aber womit wir halt definitiv nicht umgehen müssen, sind halt respektlose Kommentare oder persönliche Kommentare. Und das ist das, was mich oft auch sehr traurig macht.
Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich habe das ja eben schon mal angedeutet. Ich möchte da noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, bevor wir gleich dann zu diesem letzten Spiel am vergangenen Mittwoch gegen Zwickau kommen. Und zwar ist es so, nun ist mit Andreas Thiel vor einigen Wochen der Abteilungsleiter der Handballabteilung zurückgetreten. Er hatte viele Jahre dieses Amt inne. Wir wissen auch die Geschichte um Renate Wolf, die ist bekannt. Ja, sie war viele Jahre dort die Geschäftsführerin und hat den Laden am Laufen gehalten. Die Bayer AG hat dann irgendwann gesagt, wir unterstützen die anderen Sportarten eigentlich gar nicht mehr. Da geht es ja nicht nur um Frauenhandball, es geht auch um Volleyball, um Basketball, um Leichtathletik und so weiter. Also bei Bayer Leverkusen unter dem Dach dieser Marke werden ganz viele Sportarten ausgetragen, beziehungsweise man kann ganz normal in den Verein eintreten und sagen, okay, diese Sportart gefällt mir, die möchte ich gerne bei Bayer Leverkusen absolvieren, beziehungsweise ausüben. Aber das hat ja auch was mit deiner Rolle gemacht. Ich habe es eben schon gesagt, du bist jetzt sportliche Leiterin und du bist jetzt nicht 35, 40, 45 Jahre alt und hast deine Karriere schon beendet. Wie kam das eigentlich zustande? Und ja, was hat das auch mit dir gemacht in der Kürze der Zeit? Weil das ist ja wahrscheinlich nicht etwas, was ihr über Monate vorher besprochen habt.
Genau, erstmal muss ich sagen, dass mein größter Respekt Renate Wolf und auch Andreas Thiel gilt. Andreas war hier lange Abteilungsleiter und hat hier tolle Arbeit geleistet, ist dann ausgestiegen, zurückgetreten und dann mussten sich einfach neue Wege finden. Und ich war in meiner Jugend schon da und ich wollte unbedingt hier diesen langjährigen, leistungsorientierten Handball in so einem traditionsreichen Sportverein wie den TSV einfach weiterführen. Und ich wollte hier bleiben, weil ich hier, ja, wie du schon gesagt hast, mein Umfeld hatte und ich konnte das halt nicht so akzeptieren, dass es das jetzt irgendwie war mit dem TSV. Und dann haben wir uns zusammengesetzt. Ich habe Sportökonomie studiert. Ich kenne den Verein. Und dann war für mich eigentlich relativ schnell klar, die Rolle nehme ich an. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich will hier, wie gesagt, weiter dafür sorgen, dass es den leistungsorientierten Handball gibt. Und so kam das eigentlich. Hat gut gepasst zu der Zeit dann.
Ist es für dich schwierig, weil wir sind ja schon relativ spät dran, was jetzt zum Beispiel auch Neuzugänge angeht für die kommende Spielzeit, Spielerinnen davon zu überzeugen, nach Leverkusen zu kommen, wenn ja auch noch nicht klar ist, in welcher Liga ihr spielt? Jetzt könnte man meinen, ja, ist ja eh klar, die haben erst einen Punkt geholt, die steigen ab. Aber wenn ich so die einzelnen Ergebnisse sehe und der Druck ist ja gar nicht bei euch, sondern der wird bei euren Gegnern sein in den Playdowns, vielleicht ist ja auch eine Überraschung drin, da stelle ich mir das schon äußerst komplex vor, weil du kannst, wie gesagt, einer Spielerin nicht sagen, was du ihr wirklich bieten kannst im nächsten Jahr.
Ja, erstmal grundsätzlich muss ich sagen, dass wir weiterhin das Konzept der Nachwuchsförderung fahren werden. Das nochmal zu dem Punkt, also wir gucken, dass wir junge Talente in unsere Mannschaft kriegen, das ist ähnlich wie es diese Saison ist, nur dass wir das ein bisschen anders aufbauen wollen. Wir wollen und wir können, das ist mir wichtig zu sagen, wieder diesen 16er-Kader stellen. Unser Budget von der Bayer AG ist da. Also es wird weiterhin leistungsorientierten Handball in Leverkusen geben. Das war mir auch nochmal sehr wichtig zu sagen. Und natürlich, Vereine fangen im November oder Dezember an mit Kaderplanungen. Für mich ist es jetzt ein bisschen erschwerter, dadurch, dass wir März haben. Aber ich habe unglaublich viel in den letzten 2,5 Wochen schon geschafft und ich bin so positiv, habe so tolle Gespräche auch mit potenziellen neuen Spielerinnen, beziehungsweise habe schon ein paar Neuverpflichtungen. Das macht echt Mut und ich kann nur sagen, das beste Beispiel oder das beste Argument, was ich geben kann, ist meine eigene Vertragsverlängerung als Spielerin. Ich glaube in den Verein, ich stehe dahinter und das ist immer das Argument schlechthin, weil würde hier nichts laufen, dann hätte ich meinen Vertrag selbst auch nicht verlängert.
Ja, das ist auch glaubwürdig und authentisch und ich glaube, das merken dann auch mögliche Neuzugänge, die sich überlegen, ob sie nach Leverkusen kommen und dort mit euch versuchen wollen, entweder wieder aufzusteigen oder halt dafür zu sorgen, dass Bayer Leverkusen weiter auf der Frauenhandball-Landkarte mit dabei ist. Das ist, glaube ich, auch aus meiner Sicht relativ wichtig, insbesondere wenn man sieht, was für eine tolle Jugendarbeit über viele, viele Jahre dort geleistet wurde. Aber es gibt natürlich auch Konkurrenz, ja. In Nordrhein-Westfalen insbesondere ist es nicht ganz so einfach mit dem Bergischen HC und dem HSV Grefrath direkt bei euch um die Ecke und von Borussia Dortmund fange ich erst gar nicht an. Aber jetzt kommen wir zu der Nummer, die für dich ja dann auch eine Sache ist, wo du ja ein Spagat machen musst. Einmal in deiner Rolle als sportliche Leiterin und einmal in deiner Rolle als Spielerin. Lass uns blicken auf dieses Spiel gegen Zwickau. Ihr habt mit 24-21 geführt, war noch gut eine Minute zu spielen. Ich habe mir dann die Schlussphase auch noch live angesehen und habe mir gedacht, wow, das ist doch super. Die gewinnen endlich ihr erstes Spiel und das muss dann ja eine Riesenbefreiung sein. Vielleicht kannst du uns gedanklich nochmal mitnehmen in diese Schlussphase. Wie war das bei dir als Spielerin?
Ja, also der Michael hat ja die Auszeit genommen, 59-05. Bis dato hatten wir ein Bombenspiel gemacht. Die Einstellung war da, die ist in den meisten Spielen da. Aber wir waren on fire, wir waren fokussiert. Wir wussten um die Wichtigkeit dieses Spieles. Wir wussten, okay, es ist vielleicht eine Art Generalprobe für die Playdowns vor unserem Publikum. Und deswegen, wir waren wirklich maximal motiviert. Und so haben wir das Spiel auch gestaltet. Also wir sind in Führung gegangen, haben dann auch kaum eine Chance gelassen, wieder nah dran zu kommen. Und dann haben wir ja, wie gesagt, bis zur 59-05, ja, mit 2 Toren geführt, glaube ich, war es. Und Michael hat eine Auszeit genommen, hat gesagt, Mädels, Zwickau haben eine offensive Manndeckung gemacht. Das ist ja im Handball so üblich, wenn man hinten liegt und schnell einen Ball gewinnen möchte. Und in der Auszeit hieß es, dass wir den Ball ruhig spielen sollen, uns freilaufen und so weiter. Und ja, das ist leider nicht passiert. Wir haben dann innerhalb von den 55 Sekunden 2-mal den Ball schnell verloren und Zwickau hat dann zum Unentschieden eingenetzt. Und das war die Situation und so konnten wir uns leider nicht belohnen mit den ersten 2 Punkten, sondern haben, ich sag mal in Anführungszeichen, nur einen Punkt geholt.
Wenn wir jetzt mal überlegen, dass ihr vorher nochmal alle Spiele bis auf das Pokalspiel in Waiblingen in dieser Saison verloren habt, wie war die Stimmung danach in der Kabine? Und wir fangen jetzt gar nicht von den Hasskommentaren an, da sprechen wir gleich doch noch drüber. Aber wenn du weißt, du bist so nah dran und hast jetzt fast eine ganze Saison alles dafür getan, endlich mal ein Spiel zu gewinnen und es klappt nicht. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen in die Gefühlslage bei euch nach der Partie?
Ja, also auf der einen Seite waren wir natürlich stolz über die 59,5 Sekunden, aber auch extrem enttäuscht über diese Fehler, die uns passiert sind und eigentlich nicht passieren dürfen. Und es war doch so, dass eher die Enttäuschung ein bisschen überwogen hat, aber ja, jetzt so mit ein paar Tagen Abstand haben wir uns dann gedacht, okay, besser ist es dann passiert als in den Playdowns. Und wir werden heute Abend im Training nochmal drüber sprechen. Und ich hoffe, dass das dann für alle Spieler erledigt ist und dass wir es dann in den Playdowns einfach besser machen werden. Ich meine, man darf trotzdem auch den Rest des Spieles nicht außer Acht lassen, wo wir wirklich eine tolle Partie gemacht haben.
Nee, das sehe ich genauso. Also natürlich, ihr habt über weite Strecken das Spiel auch dominiert und am Ende seid ihr dann vielleicht ein bisschen nervös geworden, weil dann plötzlich ja die Erwartung war, ihr müsst das Spiel gewinnen.
Ja, genau. Vielleicht war das so die Angst vor dem ersten Sieg. Nein, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich kann immer nur nochmal sagen, es sind junge Spielerinnen, die da Verantwortung auf dem Platz übernehmen. Wahrscheinlich wollte da keiner irgendwie den Fehler in dem Moment machen, war nervös oder ja, wie es halt ist in einem jungen Team und letztendlich, aber mir war wichtig, dass ich in der Ansprache trotzdem nochmal gesagt habe, okay, Mädels, das war ein super Spiel, die zwei Fehler dürfen uns aber in den Playdowns nicht passieren und da waren wir dann alle fein mit.
Was ist dann danach passiert? Weil das ist ja der Grund, warum wir heute miteinander sprechen und eigentlich der Kern unseres Gespräches. Und da möchte ich nochmal betonen, dass mir wichtig ist, dass wir das auch, ja, dass wir das auch so nach außen tragen, dass alle verstehen, dass das so nicht geht. Was ist dann passiert?
Ja, also dass wir blöde Kommentare auf unseren Social Media Accounts bekommen, das ist uns bewusst. Das ist schon häufiger passiert. Ab und zu in anderen Hallen irgendwie kriegen wir Zurufe, Absteiger oder ähnliches blödes Gelaber. Das ist natürlich nicht so schön, aber dieses Mal waren die Kommentare ein bisschen anders und zwar sehr, sehr respektlos und das konnten wir so nicht stehen lassen und deswegen haben wir das auch auf unseren privaten Social Media Accounts öffentlich gemacht.
Was waren da für Kommentare mit dabei? Also ich meine, du hast ja gerade schon angedeutet, dass mal einer irgendwie ruft Absteiger oder so. Da kann man ja wahrscheinlich noch einigermaßen mit umgehen. Aber das, was ich da gelesen habe, was hat das mit dir gemacht? Hat dich das geschockt? Hat dich das überrascht?
Also ehrlich gesagt, ich will dann am liebsten sofort was drauf antworten und uns verteidigen und meine Mannschaft irgendwie so. Aber in dem Moment schraubst du natürlich zurück und sagst so, okay, nee, jetzt bleib mal ruhig. Aber es hat mich echt total erschrocken, weil das waren wirklich Kommentare, das war, Entschuldigung, unter aller Sau, also man soll seine Beine verlieren oder sowas. Das habe ich in der Form auch noch nie gesehen und das war für mich sehr schockierend und ich wusste ehrlich gesagt auch nicht so recht, wie man da irgendwie in dem Moment richtig mit umgeht.
Ich lese jetzt mal ein paar dieser Zitate vor, weil du die unter anderem in deiner Instagram-Story geteilt hast. Ich hoffe, du wirst in der Hölle brennen. Du solltest besser zurück in die Küche, statt Handball zu spielen. Ein komplett dummer Verein und so weiter. Und es wird noch viel schlimmer. Zitat, ich ficke mitten in die Muschi, mögen die Huren an Krebs sterben und in der Hölle tot und lebendig verbrennen. Und das ist etwas, also das kann ja so einfach nicht sein. Und es ist gut, nochmal, dass du das öffentlich gemacht hast, weil ich glaube, das ist der einzig richtige Weg, solchen Leuten aufzuzeigen, dass das jenseits von Gut und Böse ist. Also, dass man vielleicht mal einen blöden Witz macht, dass man, wie gesagt, dieses Absteigerrufen, dass man das vielleicht mal macht, okay, kann man auch schon drüber diskutieren, aber kann man sagen, ja, ist vielleicht im Sport so, ist ja Leistungssport, da geht's darum, wer ist besser, wer ist schlechter und so weiter, okay. Aber solche Dinge, also das ist der absolute Wahnsinn. Ist das in dieser Saison, in diesem Ausmaß auch zum ersten Mal passiert?
Ja, das ist zum ersten Mal passiert in diesem Ausmaß und in diesen persönlichen Beleidigungen. Ist mir aber auch in meinen, weiß ich nicht, 12 Jahren Bundesliga auch noch nie in der Form passiert, dass ich sowas gelesen habe. Also das war jetzt tatsächlich das erste Mal und das waren für uns halt so drastische Kommentare, dass wir uns auch sofort gesagt haben, dass die Leute in der Öffentlichkeit auch mal sehen, was wir dann in dem Moment einstecken müssen, was wir uns, ich sag mal, gefallen lassen müssen oder lesen müssen über uns. Und wir wollten einfach mal zeigen, was das für schockierende Nachrichten teilweise sind, was wir dann bekommen, wenn wir ein Spiel nicht gewinnen, sondern nur einen Punkt machen. Also das hat die ganze Mannschaft auch echt extrem mitgenommen und ich glaube nicht, dass einer von denen das schon mal in dem Ausmaß erlebt hat.
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ist ja auch gut so, dass man das bislang nicht in diesem Ausmaß erlebt hat, weil wir wollen ja heute auch sensibilisieren und erklären, warum das so nicht geht. Das ist nicht akzeptabel, nicht im Ansatz. Und wir haben jetzt eben schon darüber gesprochen, dass du natürlich so ein bisschen die Mutter der Kompanie bist da. Die anderen Mädels, die sind 18, 19, 20, 21 Jahre alt. Du hast eine ganz andere Lebenserfahrung als die. Du siehst die Dinge anders. Du hast schon an anderen Standorten gespielt und bist quer durchs Land sozusagen, ja. Aber was hat das mit den Mädels gemacht? Wie haben die darauf reagiert? Waren die einfach nur geschockt und entsetzt? Was hat das ausgelöst?
Ja, ich muss erstmal sagen, grundsätzlich bedanke ich mich für das ganze Feedback, was ich bekommen habe. Also es haben unendlich viele Menschen auf meine Story reagiert, die wirklich auch geschockt waren und gesagt haben, das geht gar nicht, ihr macht das toll, weiter. Also richtige Aufmunterung und so. Und das fand ich auch toll, dass da dann so viel positive Rückmeldungen gekommen ist. Das haben wir auch in unsere Gruppe uns dann immer wieder geschickt. Hey Mädels, guck mal, der hat das geschrieben, die hat das geschrieben. Aber ich kann mir vorstellen, dass das für die jungen Mädels auch sehr erschreckend ist. Und ich habe versucht, mir ein bisschen so eine Schutzmauer aufzubauen. Ich weiß nicht, ob das denen schon gelungen ist, aber ich hoffe es sehr. Und man spricht natürlich drüber, um zu gucken, hey, wie ist das bei dir? Kommst du damit zurecht oder wie auch immer? Und ich glaube, so haben wir das dann nach dem Spiel auch gehandhabt. Ich weiß, dass wir das so nach dem Spiel gehandhabt haben und dann auch trotzdem uns die positiven Reaktionen in unsere Gruppe geschrieben haben, dass man da wenigstens ein bisschen besseres Gefühl bekommt.
Wie wollt oder werdet ihr jetzt im weiteren Verlauf damit umgehen? Gibt es irgendwelche Konsequenzen für die Leute, die das verfasst haben? Kann man das überhaupt nachverfolgen? Wie sieht das aus?
Also eine Mitspielerin hat sich da mal erkundigt. Es wird wahrscheinlich nichts passieren. Das kann man wohl nicht wirklich nachverfolgen, was sehr schade und sehr traurig ist. Aber ja, wir müssen einfach gucken, dass wir als Mannschaft da gestärkt rausgehen. Und ja, es klingt irgendwie blöd, aber man muss oder darf es einfach nicht so nah an sich ranlassen. Und sobald da ein Kommentar kommt, den direkt löschen. Am besten nach den Spielen direkt schauen, ob da nochmal was kommt. Und das dann direkt weg von Social Media macht. Dass es möglichst wenig Spielerinnen dann erreicht.
Ja, und das ist natürlich auch in der Öffentlichkeit niemanden erreicht, weil andere könnten sich daran auch ein Negativbeispiel nehmen, weil nochmal, das geht gar nicht, das ist absolut nicht in Ordnung, das ist zum Kotzen. Also ich sage das jetzt so deutlich, weil ich mir das hier in meiner Rolle erlauben kann. Also das ist wirklich, das ist absolut nicht zu tolerieren. Glaubst du, Anni, dass euch das eventuell sogar noch ein bisschen pushen und motivieren wird, es solchen Leuten zu zeigen, so verrückt das vielleicht klingen mag?
Ja, ich glaube schon, dass wir daraus gestärkt rausgehen, weil wir uns natürlich auch selber jetzt sagen, okay, davon lassen wir uns nicht unterkriegen, wir sind ein tolles Team und wie gesagt, die Playdowns kommen, wir müssen 2 Spiele gewinnen und wir halten da als Team auf jeden Fall zusammen.
Dafür wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg. Ich wünsche euch, dass ihr in Zukunft solche Kommentare nicht mehr lesen müsst, weil du merkst auch, ich bin ziemlich verärgert darüber. Ich habe dafür null Verständnis und diese Leute, die haben anscheinend im Leben auch nichts Besseres zu tun und vielleicht auch nichts Besseres verdient. Nun gut, das ist aber ein anderes Thema. Nochmal herzlichen Dank auch für deine offenen Worte und ich würde mich natürlich freuen, wenn Bayer Leverkusen auf hohem Niveau dem Frauenhandball erhalten bleibt, so ein Traditionsverein. Das wäre sehr schade, wenn der von der Bildfläche verschwindet und wünsche dir auch ein gutes Händchen bei den Neuverpflichtungen. Und dann soll es das gewesen sein für die heutige Ausgabe. Schön, dass ihr reingehört habt und schön ist auch, wenn ihr reinschaut bei Social Media, bei Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.